Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Das Himmelszelt über dem Burgtheater in Wien. Warum ist es 261 Jahre alt? Welche Galerien helfen 16 Millionen Euro Bundesgelder? Und waren die USA mal schön? Eine Mischung aus Arthur Millers Hexenjagd und Sidney Lumets Die Zwölf Geschworenen erwartete heute Abend das Publikum in Wien. So hatte es das Burgtheater angekündigt. Unter dem Himmelszelt der jungen britischen Dramatikerin Lucy Kirkwood geht es weit zurück in die Vergangenheit, ins Jahr 1759. In einem Dorf kämpft Sally Poppy um ihr Leben. Sie soll ein junges Mädchen umgebracht haben.
Mit 11 Jahren hat die angefangen, mit Matrosen so rumzumachen.
Aber hat sie das Wax-Mädchen denn überhaupt gekannt?
Sie war eine Zeit lang Wäscherin bei den Waxons.
Warum wurde sie entlassen?
Ein paar Korsetts sind aus dem Schrank von Lady Wax verschwunden.
Und Sally, hat Sally gestanden?
Nein, aber sie ist ohne Frage schuldig. Ihr Mann sagt, sie sei mitten in der Nacht heimgekehrt, mit einem Hammer in der Hand, blutüberströmt. Sie hat die ganze Zeit gelacht und eine Salve von teuflischen Flüchen abgefeuert.
Ich habe gehört, dass sie in ihrer Ehe nicht sehr glücklich war.
Jetzt ist der arme Mann wenigstens frei.
Und Sally ist... Sie ist jetzt zum Tod durch den Strang verurteilt, ja?
So ist es. So soll es sein.
Aus das Himmelszelt, uraufgeführt im Januar in London bei der Premiere der Inszenierung von Tina Lanig im Wiener Burgtheater, war für Fazit Martin Pesel. Wie geht denn die Geschichte weiter?
Tja, ein wahrer Thriller ist es. Die Verfilmung lässt bestimmt nicht lange auf sich warten. Es wurde eine Tochter aus gutem Hause ermordet. Als Mittäterin wurde eben diese junge Frau, Sally Poppy, ausfindig gemacht und zum Tod durch den Strang verurteilt. Aber sie sagt, sie sei schwanger. Und daher muss laut Gesetz die Hinrichtung ausgesetzt werden, um nicht unschuldiges Leben zu vernichten. Wenn es denn stimmt. Und da sich die Herren vom Gericht mit Schwangerschaft und so weiter nicht auskennen, wird ein 12-köpfiges Geschworenengericht aus Frauen zusammengestellt, die genau das herausfinden und entscheiden sollen. Ja, und das ist dann die Grundlage für etwas, was in allen Diskussionen heute über Klassikerpflege, Diversität und Geschlechtergerechtigkeit in Ensembles und der Suche nach Stoffen, die sich fürs Theater noch eignen, immer herbeigesehnt wird, nämlich ein von einer Autorin verfasstes Stück, ein echtes Drama, ein großes Drama mit Figuren, die Charaktere entwickeln dürfen, nur dass diese Figuren eben zum Großteil Frauen sind. Und dieses Stück, ähnlich wie Arthur Millers Hexenjagd, das ja auch gut 250 Jahre vor seiner Zeit angesetzt war, behandelt unaufdringlich Themen der Gegenwart. Und das ist schon mal erfrischend.
Und was hat es mit dem Himmelszelt auf sich?
Ja, da wird viel hinaufgeschaut auf das Himmelszelt. Es wird immer wieder erwähnt und erfüllt gleich mehrere Funktionen. Einerseits ist es natürlich ein Bezug auf die starke christliche Prägung dieser Figuren. Wir sind im England Mitte des 18. Jahrhunderts. Wie stark glaubt eine an Gott und oder auch den Teufel? Solche Fragen spielen eine große Rolle. Andererseits ist das Stück ein dramaturgischer Kniff dieses Well-Made Plays im Jahr 1759 angesiedelt, als laut einer Vorhersage eines gewissen Edmund Halley ein Komet ganz knapp an der Erde vorbeifliegen sollte. Und dieser Halleysche Komet ist gerade Talk of the Town in diesem Dorf und bildet einen dankbaren roten Faden durch die Erzählung.
Was sind denn die klassischen Positionen, die auch wieder jetzt so aktuell sind, von denen Sie sprachen, diese Position der Geschworenen? Wird da alles auf den Tisch gelegt? Was wird ausgesprochen? Was wird verschwiegen? Worum geht's?
Ja, also die feministische Debatte spricht ja heute vieles an, was in solchen Stücken in der Regel aber untergeht, besonders wenn Männer sie schreiben. Man sieht einfach von Anfang an, wie diese Frauen ein Leben führen, das von Hausarbeit und Kinderkriegen geprägt ist, dass sie aber mit einer Klugheit und einer nahezu selbstverständlichen Verachtung für die Männer meistern. Und das Spannende ist aber zu sehen, wie schwer sie dennoch zu einer Solidarität füreinander zu bewegen sind. Und eine bittere Pointe ist, dass der Rat eines Mannes am Ende dann doch mehr zählt. Nach vielen Stunden Diskussion führt man trotzdem sehr schnell zu einer Entscheidung. Es wird vieles nicht ausgesprochen, aber gezeigt in dieser Inszenierung. Also vieles mehr als mancher Magengrube lieb ist. Es soll mal keiner sagen, dass nur weil eine Dramatikerin, eine Regisseurin und 14 Schauspielerinnen am Werk sind, nicht Blut und Muttermilch und andere Körperflüssigkeiten fließen können. Also die Damen gehen nicht unbedingt zimperlich miteinander um. Das kann richtig unangenehm sein, aber auch sehr unbequem sind einfach manche so noch nicht erlebte Haltungen und Wesenszüge auf Bühnen, die nun mal mit einem feministischen heutigen Blick dargestellt wurden.
Dann stellt sich natürlich die Frage nach dem Ensemble, nach der Bühne, der Atmosphäre des 18. Jahrhunderts jenseits der Körperflüssigkeiten.
Ja, die Kostüme sind historisch, das Bühnenbild auch historisch bis minimalistisch, ein sich immer wieder drehendes Haus, dem nach einigen Szenen eine Front entfernt wurde. Dagegen schimmern im Text, also auch in der deutschen Übersetzung, immer wieder so Anachronismen durch. Und das merkt man besonders, wenn man der Sally von Marie-Louise Stockinger zusieht und zuhört. Die ist Jahrgang 92, wirkt aber noch mal jünger in dieser Rolle und bringt so eine richtige freche Modernität ein. Bisschen wie so ein Systemsprengerkind, dem der Teufel im Leibe sitzt. Und das ist richtig vielfältig und aufregend anzusehen. Sophie von Kessel spielt Lizzie, eine Hebamme. Wir haben sie am Anfang in dem Ausschnitt gehört. Die wird in diese Jury geholt und will Sally unbedingt retten. Sie ist dafür verantwortlich, die Handlung voranzutreiben. Das macht sie sehr gut. Sie hat immer so eine empathische Dringlichkeit. Und auch die anderen Schauspielerinnen, teilweise langjährige Ensemblemitglieder, die man aber selten auf der Bühne gesehen hat, wie Elisabeth Augustin oder Dunja Sowinetz, die schaffen es, es ist ein großes Ensemble, mal besser, mal schlechter, ihren Figuren auch Tiefe zu verleihen.
Wir haben jetzt beide Bezug genommen auf Arthur Millers Hexenjagd, aber Sie klingen so begeistert, dass ich mich frage, ob das Können von Lucy Kirkwood nicht kleingeredet werdet, wenn wir die Parallele ziehen.
Meine Begeisterung kommt vor allem aus dem erfrischenden Stoff und der Tatsache, dass hier mal auf einer großen Bühne das Stück einer Frau gezeigt wird. Ich glaube nicht, dass man Lucy Kirkwood schadet mit diesen Verweisen. Sie benutzt diese beiden Vorlagen ja auch ganz bewusst als Referenz, um gewissermaßen aus einem Land im 21. Jahrhundert kommend, das in einer furchtbaren Brexit-Debatte steckt, einen feministischen Blick zu werfen. Wenn man will, kann man noch ein drittes Opfer unter Anführungszeichen hineinnehmen mit Verweis auf den Kometen, nämlich Lars von Triers Melancholia.
Ah, so schließt sich denn wieder der Kreis. Vielen Dank, das war unser Kritiker Martin Pesel nach der Premiere von Das Himmelszelt am Wiener Burgtheater. Die nächsten Vorstellungen am 2. und 7. Oktober. Neustart Kultur, Soforthilfepaket der Bundesregierung. Darin stecken auch 16 Millionen Euro für Galerien, um neue Gegenwartskunst einzukaufen. Pro Antrag, so Kulturstaatsministerin Monika Grütters, werden maximal 35.000 Euro freigegeben. Der Düsseldorfer Galerist Rupert Pfarb hat im Frühsommer im Deutschlandfunk Kultur gefordert, die Politik möge den Galeristen in Deutschland unter die Arme greifen, die Hilfe aber nicht als Almosen verbuchen, sondern den Mehrwert von Ankäufen anerkennen. Jetzt ist Rupert Pfarb wieder am Telefon. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Wuttke.
Ist das Geld in Ihrem Sinne?
Wenn die 16 Millionen für Ankäufe verwendet würden, in jedem Fall. Ich habe allerdings den Welt am Sonntag-Artikel heute von Svante Karich anders verstanden. Ich habe eher verstanden, dass 3 Millionen für Ankäufe verwendet werden und 16 Millionen für die Förderung der Digitalisierung von Galerien und von Druckerzeugnissen und Transportkosten und Versicherungskosten. Wenn dem so wäre, fände ich das schade, auch wenn es begrüßenswert ist, dass Frau Grütters Galerien jetzt hilft und dass auch Kulturgeld Richtung Galerien fließt, so finde ich Ankäufe nachhaltiger und es würde den Galerien vor allem helfen, denn wir leiden ja natürlich mit den Umsatzeinbrüchen massiv unter dieser Corona-Krise.
Wenn es so sein sollte, dass es 13 Millionen gibt für die Themenbereiche, die Sie gerade genannt haben, wo brauchten Sie denn tatsächlich Hilfe?
Auf zwei Feldern. Also zum einen ganz wichtig, vor allem für die Nachhaltigkeit, wäre es jetzt dringend, die Mehrwertsteuer abzusenken auf 7%. Und da wäre es großartig, wenn Frau Grütters ihren Einfluss auf ihren Kollegen Finanzminister Scholz ausüben könnte. Sie sitzt ja mit ihm am Kabinettstisch, dass man den Kunstmarkt nicht weiter mit diesen 19% belastet. Denn im europäischen Vergleich sind wir sowas von benachteiligt mit dieser hohen Mehrwertsteuer. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite sind natürlich diese Ankäufe. Also wenn Sie jetzt 13 oder 16 Millionen für Ankäufe verwenden würde, wäre das wirklich wichtig Und nochmal, was Sie ja schon richtig sagten, wir geben ja etwas zurück. Es ist ja ein Gegenwert, wenn man Kunst gegen dieses Geld gibt. Das heißt, der Staat hätte was davon. Die Museen könnten Sammlungslücken schließen. Die Galerien können weiterarbeiten. Die Künstler können ihre Arbeit machen. Und die Öffentlichkeit würde Kunst sehen. Also wenn es Ankäufe wären, wäre es gut. Wenn es andere Hilfen sind, ist es immerhin begrüßenswert. Und ich sehe es positiv und finde auch toll, dass Frau Grütters jetzt Geld Richtung Galerien lenkt. Aber wie gesagt, nachhaltig wären Ankäufe.
Können Sie erklären, warum die Antragsteller 10% Eigenleistung erbringen müssen?
Naja, es ist bei Förderungen von öffentlicher Hand oft so, dass man eben nie Vollförderungen bekommt, sondern Zuschussförderungen. Aber wenn es 90% Förderung sind, ist das schon sehr großzügig. Und 10% kann man schon aufbringen. Also das ist in vielen Jurys auch, wo Aufräume und so weiter gefördert werden. Das ist eigentlich eine gängige Praxis, dass Eigenleistung erbracht werden muss. Das ist in Ordnung.
Schon vor einiger Zeit ist ja der Ankaufsetat der Bundesregierung für Kunst von 500.000 auf 3 Millionen erhöht worden, mit dem Hinweis, die Künstlerinnen und Künstler könnten zu den Galerien gehen, sie könnten sich aber auch direkt bei der Bundesregierung melden. Wie ist das dann bei Ihnen angekommen?
Das kann ich überhaupt nicht begreifen, wie man solche Vorschläge machen kann, denn ich verstehe nicht, wie man die Galerien wieder versucht auszutricksen. Wir sind ein ganz wichtiger Bestandteil des ganzen Kunstbetriebs und man versteht ja auch, dass Konzertveranstalter Geld verdienen wollen. Warum dürfen die Galerien nicht ihre Arbeit machen und auch Umsätze generieren und Geld verdienen? Wir leisten viel für die Künstler, wir vermitteln sie in Ausstellungen, in Museen, in Sammlungen und da wäre es natürlich wichtig, dass man das auch mal würdigt und dass bei den Galerien direkt gekauft wird und nicht an den Galerien vorbei, bei den Künstlern in Ateliers.
Der Düsseldorfer Galerist Rupert Pfab kommentierte die neue Corona-Hilfe der Bundesregierung. Herr Pfab, besten Dank und schönen Abend noch.
Danke Ihnen. Wiederhören.
Oper.
Uraufgeführt vor 150 Jahren Richard Wagners Die Walküre, die Geschichte der tapferen Brünnhilde und der liebenden Siegmund und Sieglinde. Die Deutsche Oper Berlin hat Stefan Herheim für eine Neuinszenierung vom Ring des Nibelungen engagiert und obwohl das Rheingold Corona-bedingt noch nicht gezeigt wurde, heute der erste Tag mit Brünnhilde. Die Walküre an der Deutschen Oper Berlin. Jürgen Liebing war bei der Premiere. Stefan Herheim hat vielfach bewiesen, dass er Wagner neu zu sehen weiß. Wie versteht und erzählt er die Walküre?
Tja, das ist eine gute Frage und man würde sie gern eindeutig beantworten. Aber das Problem ist, Sie erwähnten es, das Rheingold, der Vorabend, hat noch nicht stattgefunden. Und Stefan Herheim ist ein Regisseur, der in Kontexten denkt. Das sind ja insgesamt 4 Abende. Und jetzt ist man ein bisschen noch etwas ratlos, weil er hat im Rheingold oder hätte schon einiges angelegt, was jetzt in der Walküre weiterentwickelt wird. Es ist so ein bisschen wie, wenn Sie einen Tatort im Fernsehen sehen und haben die erste Viertelstunde verpasst. Können Sie an der Mediathek nachgucken. Aber hier müssen wir bis zur nächsten Spielzeit warten, um zu erfahren, was ganz am Anfang war. Jetzt die Walküre ist ein Stück, was ja eigentlich ein Kammerspiel ist, denn außer diesem Walkürenritt sind eigentlich mal nur wenige Personen auf der Bühne, was Corona-bedingt ganz günstig ist. Aber Stefan Herheim hat dann auch Statisten, die Flüchtlinge darstellen. Also im zweiten Aufzug und auch im dritten sind bestimmt so 50 Flüchtlinge von heute auf der Bühne. Und überhaupt diese ganze Inszenierung von den Kostümen und so ist heutig, also nicht irgendwo in einer Vergangenheit angesiedelt. Und das bringt uns schon diese Geschichte, die mancher ja ein bisschen weit weg wähnt, irgendwie näher.
Im Programmheft gibt es alte Fotografien von Menschen mit ihren Koffern. Deutsche 1933, Franzosen 1944, eine Familie in Westdeutschland in den 60ern, DDR-Geflüchtete, einen muslimischen Kofferträger. Was ist denn dann da auf der Bühne los?
Auf der Bühne sind Hunderte von Koffern. Also die ganze Bühne ist voller Koffer. Also ich habe sie nicht gezählt, kann man auch gar nicht. Was darauf hinweist, dass er diese Geschichte ein bisschen so erzählen will von Menschen, die unterwegs sind, die flüchten, die vor sich weglaufen. Und das trifft ja auf viele der Protagonisten in dieser Oper zu. Das Bühnenbild übrigens hat er gemeinsam mit Silke Bauer entworfen. Und das verändert sich eigentlich ganz wenig. Also so im zweiten Aufzug ist ein bisschen mehr durcheinander. Und dann gibt es in der Mitte einen Flügel. Dieser Flügel ist eine Assoziation, also ein Klavier, das es vor der Uraufführung in Zürich den ersten Aufzug der Walküre gegeben hat mit Franz Liszt am Klavier. Und in diesem Klavier steckt auch diese Schwertnotung. Dieses Klavier wird manchmal geöffnet und dann kommt daraus Brünnhilde oder andere Protagonisten und sie verschwinden auch wieder darin. Also das ist eigentlich ein relativ karges Bühnenbild, wenn man mal davon absieht, dass da eben diese Hunderte von Koffer sind. Und die werden wohl auch, vermute ich, weiter diese Rolle spielen, dann im Siegfried und in der Götterdämmerung, und waren sicherlich auch schon gedacht fürs Rheingold.
Sie haben ja schon erwähnt, Herheim hat auch das Bühnenbild gemacht. Dominieren dann aber, um nochmal rückzufragen, jetzt die Koffer oder sind es dann doch die Sängerinnen und Sänger? Wie macht sich Runnicles und das Orchester?
Also Donald Runnicles ist ja ein sehr versierter Wagner-Dirigent. Er kann es und er hat ja auch die vorherige Inszenierung noch mehrmals dirigiert. Und die Sänger und Sängerinnen, die vor diesen Koffern sehr sängerfreundlich ist, das alles, weil sie vorne stehen und sehr viel agieren, sind toll. Besonders muss man hervorheben Nina Stemme als Brünnhilde, wir haben sie ja vorhin in einem kleinen Auszug gehört, und Lise Davidson als Sieglinde. Diese beiden Frauen sind ganz wunderbar. Andere haben ein bisschen Schwierigkeiten, zum Beispiel der Wotan von John Lundgren, aber das ist eine Riesenpartie und da bedarf es einer gewissen Ökonomie, dass man bis zum Ende von fast 5 Stunden auch durchhält. Aber sonst ist es insgesamt ein sehr gelungener Abend.
Ein zufriedener Jürgen Liebing nach der Premiere der Walküre in der Regie von Stefan Herheim an der Deutschen Oper Berlin. Die nächsten Vorstellungen sind am 1. und 4. Oktober. Jetzt geht's weiter mit Frederik Wirwig.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Regisseur Leonardo Manzan hat mit seiner Inszenierung Glory Wall den Jurypreis der 48. Theaterbiennale in Venedig gewonnen. Das Stück, das Manzan gemeinsam mit Rocco Placidi geschrieben hat, widmet sich dem Thema Zensur und den Mauern im globalen Miteinander wie auch im Theater. Es konfrontiert das Publikum mit einer weißen Wand, die den Blick auf die Bühne versperrt, und spielt auf sehr intelligente, ironische und humorvolle Weise mit den Ideen, sich selbst, andere und die schwindende Bedeutung des Theaters zu zensieren, teilte die Biennale mit. Sie wurde in diesem Jahr von Antonio Latella kuratiert. Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff denkt darüber nach, sein Archiv aus dem Deutschen Filminstitut in Frankfurt am Main abzuziehen. Sowohl seine Heimatstadt Wiesbaden als auch das Filmmuseum Potsdam interessierten sich für das Material, sagte Schlöndorff der Nachrichtenagentur dpa. Schlöndorff wurde 1939 in Wiesbaden geboren und lebt in Potsdam. 1980 war er mit der Grass-Verfilmung Die Blechtrommel zu Weltruhm gelangt. 1992 hatte der Regisseur alle noch vorhandenen Unterlagen zu seinen Filmen ans Deutsche Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt am Main gegeben. Das Institut sei in intensiven Gesprächen mit Volker Schlöndorff. Ziel sei der dauerhafte Verbleib der Sammlung in Frankfurt, sagte DFF-Direktorin Ellen Harrington. Der Ethnologe und Kulturwissenschaftler Wolfgang Kaschuba hat vor zu großen Einschränkungen in der Corona-Pandemie gewarnt. Die Gesellschaft müsse unbedingt einen Teil ihrer Freiheiten erhalten, sagte er im Deutschlandfunk. Viele der Dinge, die derzeit eingeschränkt würden, gehörten zum festen Lebensstil der Menschen. Es sei falsch, dabei nur auf das Urteil von Epidemiologen zu hören, so Kaschuba.
Die Epidemiologen sagen sozusagen, Ordnung muss sein. Das ist auch völlig richtig, aber Epidemiologen können nur Krankenhaus, die können nicht Gesellschaft. Also man muss das austarieren. Der Lebensstil sagt uns wiederum, und die Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler würden sagen, wir müssen unbedingt eben auch ein Maß an Freiheit, an Kommunikativität, Interaktion erhalten. Sonst verliert die Gesellschaft in der Tat etwas von ihrer DNA, die sie sich jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten mühsam erworben hat.
Der Schweizer Künstler Felix Renner, der Kölner Andreas Maus und der niederländische Künstler Kahang Mui sind die Preisträger des Kunstpreises EU-Ward, des Europäischen Kunstpreises für Malerei und Grafik im Kontext geistiger Behinderung. Das teilte die Jury in München mit. Die Werke aller nominierten Künstler sollen im April kommenden Jahres im Haus der Kunst präsentiert werden. Der EU-Ward Kunstpreis wird seit dem Jahr 2000 vergeben und umfasst Geldpreise sowie einen Katalog im Gesamtwert von 19.000 Euro.
Neuhardenberg im Oderland in Brandenburg. Friedrich dem Großen verdankt der Flecken ein Schloss. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde es dem Fürsten von Hardenberg geschenkt, von Friedrich Schinkel umgebaut, von Lené mit einem Park begrünt und 1944 dort das Attentat auf Hitler mit vorbereitet. Seit 1997 im Besitz des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands ist Schloss Neuhardenberg zu einem geräumigen Veranstaltungsort geworden. Heute auf dem Programm Wer ist das Volk? Es diskutierten die Sozialwissenschaftlerin Naika Forutan, Bundesbildungsministerin Franziska Giffey von der SPD und der Schriftsteller und Publizist Marco Martin. Zugehört hat für Fazit Thomas Fitzel. Neuhardenberg ist ja ein Flecken unweit der polnischen Grenze geblieben. Ins Schloss kommen viele gut betuchte Berliner. Wie wirkte die Veranstaltung in dieser Szenerie auf Sie?
Naja, das ist ja wirklich ein klassizistisches Kleinod dort in der Mark. Und über diesem tollen Bau prangt die Schrift Grazia Regis, dank dem König. Heute muss man sagen, dank der Sparkassenstiftung. Oder auch, wie Franziska Giffey, die natürlich gleich sagte, und man muss ja auch das Positive sehen. Also man konnte natürlich sagen, da ist so etwas hineinversetzt worden in dieses frühere sozialistische Musterdorf. Eben sehr mundän, sehr luxuriös. Franziska Giffey fragte gleich, wer ist denn hier aus Neuhardenberg? Da reckten sich so 3, 4 Händchen, das waren junge Menschen, die aus dem Ort sind. Und sie sagte aber gleich, man muss doch auch das Positive sehen. Das wurde doch von Leuten hier auch aufgebaut. Das ist doch jetzt ein toller Ort eigentlich auch geworden. Und es hat sich wirklich sehr viel verändert. Also es ist nicht mehr so, dass, wo man das Gefühl hat, die Berliner Kulturschickeria, die fährt mal raus, um da schön zu essen und schön Lust zu wandeln und dann tolle Leute, die dort immer zu Gast waren, zu erleben.
Und wie war es denn jetzt heute? 3 Gäste, 3 Meinungen, was das Volk ist?
Was das Volk ist, da waren sie sich eigentlich relativ schnell einig. Eigentlich wollten sie auf diese sehr provokante, sehr journalistische Frage gar nicht eingehen. Besonders Marco Martin aus seiner Position war richtig gehend allergisch auf diese Frage und hat eigentlich die Frage von Anfang an verneint.
Also ich halte diese Frage, ob wir jetzt ein Volk sind oder immer noch getrennt, gemessen an dem, was uns umgibt und auch was uns droht, was unserem Modell einer debattenfrohen Zivilgesellschaft von autoritären Mächten droht, und zwar nicht als Potenzial, sondern ganz konkret, halte ich diese Frage für nicht mal mehr zweitrangig.
Damit war er eigentlich aus der Diskussion auch schon verabschiedet. Ganz klassisch natürlich der Autor, der eher das Individuum sehen will, das Subjekt und eben nicht die große Gruppe, wo er sich eben halt auch wehrt. Er möchte nicht als der Ostdeutsche gesehen werden. Aber das führt natürlich in der Diskussion nicht weiter, und da war dann doch sehr hilfreich eben der Blick der Soziologin, die eben sehr nüchtern Zahlen anguckt, wie viel Ostdeutsche gibt es überhaupt, wie misst man das überhaupt heute, 30 Jahre nach der Einigung, wer ist Ostdeutscher, da kann man Zahlen finden, es gibt 17% oder 25%, und sie kam dann zum Ergebnis, wenn man das nimmt, 25% Ostdeutsche, 25% Migranten, ja, wer ist dann der Rest eigentlich? Und nur dieser Blick eigentlich hilft dann wirklich auch für die Diskussion weiter, wenn wir politisch agieren wollen.
Identitätspolitik ist ja der notwendige Schritt, um Ungleichheiten erstmal benennen zu können. Wenn wir jetzt die Kategorien gar nicht mehr hätten, Ostdeutsch, Westdeutsch, alle Deutsch, ja, dann könnten wir auch nicht sagen, Ostdeutsche sind überproportional benachteiligt.
Und wie das ausschaut, beschrieb dann Franziska Giffey, die, als sie Bürgermeisterin in Neukölln, quasi dem Problemort mit großer Migration war, überhaupt nie eine Rolle spielte, dass sie ostdeutsch ist. Seit sie in der Bundespolitik ist, spielt das eine Rolle, dass sie ostdeutsch ist. Und sie sagte selbst, ohne diese Herkunft wäre ich vielleicht gar nicht dorthin gekommen.
Wenn wir uns in den Führungsebenen dieses Landes umsehen, ja, ob das am Kabinettstisch ist, ob das in den führenden Leitungen der Bundesministerien ist oder auch, wenn Sie mal schauen, wie sieht es denn in der Wirtschaft eigentlich aus, wer sitzt denn in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft? 2% Ostdeutsche, weniger als Frauen. Bei den Frauen ist es auch schon skandalös, da sind 7,6%. Ich war letztens bei den Zeitungsverlegern Deutschlands. 40 Leute, 2 Frauen dabei und da habe ich gefragt, ist hier eigentlich jemand aus dem Osten dabei? Und dann sagt der eine, naja, ich bin mit einer Frau aus Dresden verheiratet, zählt das auch?
Das wird alles auf mich ziemlich differenziert. Gab es darüber hinaus spannende Momente?
Nun, das war jetzt keine Diskussion, wo wirklich hier Kontroversen geführt wurden. Da waren sie doch im Großen, hatten sie doch einen Konsens gefunden. Es war eigentlich eine sehr angenehme Diskussion, auch in dieser Corona-Zeit, wo man so viel eigentlich nur noch über die Medien, über die sozialen Medien erfährt, mal wieder so eine analoge, geerdete, eigentlich sehr entspannte Diskussion. Eigentlich auch wir alle auf die Situation sehr entspannt und auch souverän reagiert haben, dass es eben nicht die große Krise ist, die wir gerade haben. Und da war auch nochmal Nike Farutan, die doch sehr genau beschrieben hat, was eigentlich diese Krise gerade ausmacht.
Zum einen gehört es natürlich vielleicht zum Wesen der Deutschen dazu, diese permanente Kritik und Selbstkritik. Dann lasse ich jetzt mal kurz hier die Soziologin raushängen und sage, bestimmte Formen von Konflikt sind notwendig, damit Gesellschaften sich überhaupt weiterentwickeln. Aha. Und das Dritte ist, dass diese Form der Selbstkritik möglicherweise ja auch immer einen Ansporn zur Verbesserung liefert. Die Frage bleibt, wenn wir das immer wieder uns vor Augen führen, dass das möglicherweise ein Antrieb ist auch für Fortschritt, können wir aber trotzdem sagen, ab wann hört die Gelassenheit auf?
Ja, ab wann hört die Gelassenheit auf?
Ja, da hätte die Diskussion dann jetzt sehr spannend werden können, denn da war plötzlich dann doch der Moment da, wo man spürte, naja, so toll und so gelassen kann man vielleicht doch nicht auf die Zukunft schauen, denn sie beschrieb doch sehr genau, dass das Potenzial derer, die der AfD zustimmen, weit über das hinausreicht, was 15% sie an Wählerstimmen haben. Und sie sagte eben, mit 30% und 30% ist ungefähr, wo die AfD in ihren Positionen doch Zustimmung findet. 30% in einer Gesellschaft sind ein Potenzial, die eben eine Gesamtgesellschaft zum Kippen bringen könnten.
Thomas Witzel über die Diskussionsveranstaltung Wer ist das Volk im Schloss Neu-Hardenberg in Brandenburg. Die Vereinigten Staaten von Amerika, noch ein Monat und ein paar zerquetschte, dann ist Donald Trump wieder oder abgewählt. Die Hamburger Deichtorhallen zeigen bis Anfang Januar die USA in den letzten 50 Jahren, als noch der Traum galt, jeder könne sich vom Tellerwäscher zum Millionär hocharbeiten.
Schrottplätze, auf denen Männer nach Verwertbarem suchen, menschenleere Straßen mit flachen Häusern, hinter denen das Nichts beginnt, Blicke in ärmliche Hütten, dazwischen einige Landschaftspanoramen mit verstepptem Land, vertrockneten Plantagen oder einem langgestreckten, leerstehenden Kaufhaus. Die Bilder wirken wie aus den Jahren der großen Depression, so als hätte man sie schon oft irgendwo gesehen. Doch sie sind von heute. 2014 begann der Magnum-Fotograf Matt Black sein Projekt American Geography, für das er 5 Jahre in Folge mit dem Bus in von Armut gebeutelte Kleinstädte der USA reiste, deren Armutsquote über 20% lag, so Kurator Ingo Taubhorn.
Er bereist Amerika über 160.000 Kilometer in 46 Staaten und stellt fest, dass diese Orte sich in gewisser Weise gleichen. Man erkennt eine Geografie der Armut und das zieht sich eben halt durch die 75 Bilder und durch die 8 Panoramen.
So sieht man immer gleiche Szenerien, Straßen, Häuser und Stromleitungen, die dekorative Schatten auf Häuserfronten werfen. Matt Black, 1970 selbst in einer kalifornischen Kleinstadt mit hoher Armutsquote geboren, wurde bekannt durch Serien über den mühsamen Überlebenskampf kalifornischer Farmer und Tagelöhner sowie mexikanischer Bauern. In seiner neuesten Arbeit fehlen Menschen fast völlig.
Es gibt ein Zitat, wo er sagt, ich wollte auf keinen Fall die Armut versachlichen, vielmehr die Gefühle der Machtlosigkeit transportieren.
Das ist dem 50-jährigen Fotografen perfekt gelungen. Nur wofür soll das gut sein? Die Bilder vermitteln eine lähmende, klinisch reine Tristesse des Immergleichen. Alles ist durchzogen von einem schulterzuckenden »So ist es eben«. Formvollendet komponiert, perfekt ausgeleuchtet, in strengem Schwarz-Weiß und abgezogen auf großem quadratischem Format, wird einem hier zum tausendsten Mal die behauptete Unveränderbarkeit der Verhältnisse vorgeführt. Während Matt Black den Großteil der hohen Ausstellungshalle bespielt, stößt man seitlich in einem kabinettähnlichen langen Raum auf das genaue Gegenteil, auf mitreißende, aufklärerische, eingreifende Fotografie. Weiße Männer starren voll aggressiver Verachtung auf Demonstranten gegen den Vietnamkrieg. Junge Menschen demonstrieren gegen Atomkraft. Polizei knüppelt sie nieder. Weiße Rassisten schwenken US-Fahnen. Schwarze Protestler fordern Bürgerrechte. Dicht an dicht hängen die kleinformatigen Arbeiten des 2013 gestorbenen Fotografen Jerry Burnt aus seinem Projekt Beautiful America. Die vornehmlich zwischen den 1960er und 80er Jahren entstandenen Aufnahmen wählte Kuratorin Sabine Schnackenberg aus.
Was man als Hintergrund für diese Serie begreifen muss, ist, dass Jerry Burnt tatsächlich Teil dieser Protestbewegung gewesen ist. Das heißt, er hat Demonstrationen organisiert und er fotografiert das wirklich, um es zu dokumentieren. Und zwar aus dem Grund heraus, dass die offizielle Presse ganz anders fotografiert, darstellt und andere Zahlen benennt, als die Sachen, wie sie wirklich passiert sind. Und dagegen wehrt er sich und er sagt, er fotografiert nicht aus Berufung, sondern weil es notwendig ist, das jetzt so zu dokumentieren.
Diese Dringlichkeit überträgt sich unmittelbar auf den Betrachter, denn Jerry Burnt zeigt, was Matt Blacks Bilder verschweigen. Armut, Rassismus, Drogenmissbrauch, Gewalt haben benennbare Ursachen und der Mensch kann sich gegen die Verhältnisse, die ihn kaputt machen, wehren. Aufnahmen aus den 70er Jahren aus Detroit etwa zeigen den Milliardärssitz von Dodge, die Verelendung der Stadt durch die Schließung der Autoindustrie, Straßenkinder, Autowracks an den Straßenrändern. Dazwischen die weiße Mittelschicht, große Autos, kleine Einfamilienhäuser, Schönheitsköniginnen und dazu Wahlplakate von Nixon, Demonstrationen gegen Rassismus und immer wieder die staatliche Gewalt in Aktion. Jerry Burnt zeigt die ganze Gesellschaft und führt damit ungemein dynamisch die Ursachen der herrschenden Widersprüche vor Augen, die uns hier und jetzt noch immer umtreiben.
Das finde ich so schön an dieser Ausstellung, dass es nicht nur anprangert, sondern genauso mitfühlend und empathisch, wie er fotografiert, überträgt sich das auch auf den Betrachter.
Mag die ausgestellte Ohnmacht Matt Blacks auch hoch im Kurs stehen. Jerry Burnt, der unter anderem für die New York Times arbeitete, Fidel Castro auf Kuba besuchte und dafür vom FBI jahrelang überwacht wurde, ist mit seinen klar komponierten, scharf beobachtenden, im besten Sinne parteilichen Bildern die Entdeckung und eine Wohltat.
Bis zum 3. Januar in den Hamburger Deichtorhallen zu sehen. Annette Schneider hat sich die Ausstellung für Fazit angesehen. Was war nicht alles geplant, um 30 Jahre Wiedervereinigung zu feiern? Große Projekte sind zu klein geschrumpft, einiges fiel ganz ins Wasser. Nahe am Wasser gebaut stehen in Berlin noch immer der Tränenpalast und die Eastside Gallery. Über einen Kilometer bemalten nach dem Mauerfall 118 Künstlerinnen und Künstler die Grenze aus Beton. Heute hat die Eastside Gallery ihren 30. Geburtstag gefeiert, pünktlich. Davor habe ich den Chef der Stiftung Berliner Mauer, Axel Klausmeier, gesprochen. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, hallo.
Die Eastside Gallery fehlt in keinem Berlin-Reiseführer. Ist es Fluch oder Segen, ein Touristenmagnet zu sein?
Es ist ein bisschen beides, aber natürlich ist es vor allem eine große Freude, dass dieses längste Stück Mauer noch erhalten ist und das alles ist, wie so oft in Berlin und wie eigentlich überall bei größeren Mauerstücken, bürgerschaftlichem Engagement letztlich zu danken. Das ist toll und es ist ein Muss, dort gewesen zu sein.
1990 war die Erfindung der Eastside Gallery das erste gesamtdeutsche Kunstobjekt. Können Sie uns nochmal erklären, für alle, die sich nicht mehr erinnern oder vielleicht damals noch gar nicht auf der Welt waren, wie das eigentlich zustande kam?
Ja, also das war letztlich eine Aktion, die auf zwei Menschen zurückgeht. Ein Westberliner Künstler Dave Monty und eine Ostberliner Künstlerin Heike Stephan. Die beiden hatten überlegt, die Mauer zu bemalen. Nur ist das natürlich Anfang des Jahres 90 noch ein irres Vorhaben, weil natürlich die Stadt ist geteilt, das Land ist geteilt und tatsächlich zuständig sind zu dem Zeitpunkt auch noch die Grenztruppen. Das heißt, zwar die Stadt ist offen, aber die Grenze wird noch so lose bewacht. Und man brauchte eine offizielle Genehmigung, die Mauer zu bemalen. Die wurde dann auch erteilt, sogar vom Ministerium für nationale Verteidigung. Also ein unvorstellbarer Akt, noch drei Monate vorher. Ja, und dann kurze Zeit später steigen die beiden aber aus und die Organisation liegt dann bei Christine McLean und die bringt diese Künstlerinnen und Künstler aus 21 Ländern zusammen. Und das Ganze war eigentlich als temporäre Aktion geplant, aber im Laufe des Jahres wird dann deutlich, nee, das soll länger bleiben und bereits ein Jahr später, im November 91, wird die East Side Gallery in die Liste der Denkmäler Berlins eingetragen. Also das ist ein sehr schneller Wandel und die Künstlerinnen und Künstler, und davon zeugt die East Side Gallery bis heute, auch wenn sie zweimal total saniert worden ist, aber zeugt eben von dieser Aufbruchstimmung, von dieser Freude, von diesem Wunsch nach Leben in Frieden und Freiheit und Demokratie.
Wenn es damals eine Offenheit für private Sponsoren und das politische Gespür für die Einmaligkeit der East Side Gallery gegeben hätte, glauben Sie, dass dann die Originalbilder noch erhalten wären?
Naja, also man muss sich überlegen, es ist eine, trotz dieses offiziellen Charakters, auch eine sehr spontane Angelegenheit. Der Malgrund, also die Mauer, ist ja in einem katastrophalen Zustand im Grunde für Künstler, die auch kein Geld für gute Farben haben. Die wurden zwar gesponsert, aber die Farben waren nicht gut. Und der Malgrund war rau, zum Teil angegriffen, zum Teil auch schon etwas so von den Mauerspechten bearbeitet. Also sehr, sehr grobkörnig und schlecht. Ja, und dann kommt die Sonne hinzu, das Wetter und Malerei im öffentlichen Raum ist da ja sehr, sehr, sehr fragil. Und das hat natürlich die East Side Gallery auch betroffen. Und deshalb ist sie zuletzt großflächig im Jahr 2009 total saniert worden, bis auf ein Bild.
Klar, es gibt in Berlin immer Graffitis, aber ich glaube, die Chemie hätte schon eine Schutzschicht gefunden, wenn man denn danach gesucht hätte. Aber Sie haben es ja gerade gesagt, es ist schon zweimal saniert worden. Ist dann ein Zustand hergestellt, der über einen längeren Zeitraum reicht? Oder muss immer wieder was instand gesetzt werden mit der Frage, Klammer auf, Klammer zu, wer zahlt das?
Ja, also bei der letzten großflächigen Sanierung 2009 ist eine Anti-Graffiti-Schutzschicht auf die damals von den Künstlern neu aufgebrachten Gemälden aufgebracht worden. Deshalb ist der Charakter, den wir heute sehen, schon sehr anders. Es hat so eine speckige Schicht obendrauf, die man relativ leicht reinigen kann. Wir als Stiftung Berliner Mauer sind jetzt seit November 2018 zuständig. Wir lassen ein- bis zweimal im Monat die Graffiti Tags, also auch manchmal einfach nur ich war hier und so weiter, reinigen. Das funktioniert gut, wir können uns das leisten, dafür bekommen wir Mittel vom Land Berlin. Und noch ist es auch so, dass nicht alle Teile der East Side Gallery in unserer Verwaltung sind. Es gibt noch Abschnitte, die sind noch privat verwaltet. Wir sind aber in Absprache mit den Nachbarn sozusagen, dass das alles in eine Hand kommt, weil wir ein Interesse daran haben, dass der Gesamteindruck vernünftig und gereinigt ist.
Privat verwaltet nach 30 Jahren, ist das so eine typische Altlast?
Das hat etwas mit den Verkäufen und den Baugenehmigungen der jüngeren Vergangenheit zu tun. Wir haben 2013 den großen, ja im Grunde als Skandal auch gesehenen Maueröffnungen, die neue Lücke, die damals gerissen worden ist im Zusammenhang mit dem Bau von Living Levels mitten im Mauerstreifen erleben müssen. Es ist immer so, wenn dort ein Grundstück verkauft wurde und mit Baugenehmigung, also sozusagen überbaut wurde, dann sind diese Bauherren zugleich Eigentümer der Mauer. und daraus resultieren noch die privaten Stücke. Jetzt aber ist es glücklicherweise so, dass keine weiteren Bebauungsvorhaben auf dem Gesamtgelände liegen, sodass es keine weiteren Zerstörungen gibt und keine weiteren Zerstückelungen.
Sagt Axel Klausmeier, der Direktor der Stiftung Berliner Mauer. Herr Klausmeier, vielen Dank für Ihre Zeit. Schönen Abend.
Ja, ebenso.
Wir schauen voraus, eine neue Woche beginnt. Mal hören, was Klaus Pukatzki für seine Kulturpresseschau in den Zeitungsfeuilletons gefunden hat.
Überall in den sozialen Netzwerken findet sich toxisches Verhalten, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung über digitale Manieren, die wohl eher als unsozial zu bezeichnen sind. Streit und Missgunst sind Standard des menschlichen Umgangs. Die Lüge ist zum bevorzugten Mittel der Kommunikation geworden. Doch wo Gefahr droht, naht das Rettende auch. Ein neues Netzwerk will die Höflichkeit hochhalten. Sein Name Telepath. Auf der Plattform, schreibt Michael Mohrstedt, soll es keine Diskriminierung und keine Fake News geben. Stattdessen wohltuende und konstruktive und sachliche Diskussionen. Das klingt zivilisiert und verletzt auch nicht. Zum einen bedarf es für eine Anmeldung des Klarnamens und der eigenen Telefonnummer. Das soll verhindern, dass sich Fake-Accounts und Trolle auf der neuen Plattform ausbreiten. Zum anderen verspricht das Netzwerk eine rigide Moderation. Wir wünschen Telepath viel Erfolg. Wir hoffen das Beste und bereiten uns auf das Schlimmste vor, das sagt eine Historikerin. Jedenfalls ist die belarussische Gesellschaft heute schon eine andere als noch vor ein paar Jahren, meint im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Svetlana Babac, ein Pseudonym. Der Name der Gesprächspartnerin wurde verändert. Zu gefährlich könnte es für sie sonst werden in ihrem Land. Natürlich traut sich nicht jeder, auf die Straße zu gehen, weil immer eine Verhaftung droht. Letzte Woche ist beispielsweise ein guter Freund von mir, ein wunderbarer Übersetzer ins Deutsche, verhaftet und für 7 Tage ins Gefängnis geworfen worden. Das war ein ziemlicher Schock für uns. Nach einer lokalen Protestaktion lief er allein nach Hause. Da haben sie ihn geschnappt. 12.000 Menschen sind inzwischen verhaftet worden. Wie gut geht es uns da im freien Westen? Donald Trump will eine mögliche Wahlniederlage nicht eingestehen und weigert sich, eine friedliche Amtsübergabe zuzusichern. Werden wir da aber in einem anderen Beitrag der Frankfurter Allgemeinen auf den Boden der politischen Tatsachen zurückgeholt. Dass Rechtspopulisten wie Trump, die sich als einzig legitime Vertreter des vermeintlich wahren Volkes darstellen, meinen, eigentlich gar nicht verlieren zu können, hat seine eigene Logik, meint der Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller und weist uns darauf hin, dass zu dieser Logik in den USA auch gehört, dass Trumps Republikaner in den jetzigen Wahlkampf ohne jedes Programm gezogen sind. Vor dem Parteitag im August beschlossen sie, kein Wahlprogramm für 2020 zu formulieren. Man beschränkte sich darauf, dem Präsidenten und seiner America First Agenda die Treue zu schwören. Was ist nur los in unserem freien Westen? Es ist sehr wichtig, dass deutsche Leser die Amerikaner nicht für verrückt erklären. Es ist wichtig, Mitgefühl zu haben, ruft uns da Timothy Snyder zu. Wir leiden, damit wir mehr leiden können, erklärt der amerikanische Historiker die Politiklogik seines Landes in lebensbedrohenden Corona-Zeiten. Wir sterben im Jahr 2020, damit wir auch 2021 sterben können. Das ist nicht Populismus, es ist Sadopopulismus, meint er im Interview mit der Tageszeitung Die Welt. Diese USA sind nicht mehr in der Lage, Kraftakte zu schaffen. Der Gemeinsinn ist weg. Das schreibt im Berliner Tagesspiegel Klaus Brinkbäumer, der nach 2 Jahren in den USA nach Deutschland zurückgekehrt ist. Die Deutschen wirken gelassener als die Amerikaner. Haben sie sich auf eine andere, eigene Normalität verständigt? Das hoffen wir doch sehr.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Pukatzki. Das war Fazit. Gabi Wuth gesagt. Gute Nacht.